Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Mit dieser freudigen, hoffnungsvollen Aussage der Jünger möchte ich uns den Segen des auferstandenen Herrn Jesus wünschen. Ich bin sehr dankbar, dass wir in diesen Tagen wirklich so von allen Seiten das große Wunder erleben dürfen, das, was der Herr Jesus für uns getan auch hat. Und heute Morgen wollen wir unser Augenmerk besonders auf die Zeugen der Auferstehung richten. Und das ist auch das Thema: Zeugen der Auferstehung. Wir wollen aber zuerst uns wirklich hineindenken noch einmal in die Situation, in der damals sich ja die späten Zeugen, das heißt die Jünger, die Menschen der damaligen Zeit, sich auch befanden. Ja, die Jünger, sie haben ja circa 3 Jahre mit dem Herrn Jesus gemeinsam gelebt, sie sind mit ihm gewandert. Er hat sie nicht nur in die Nachfolge gerufen, sondern sie haben in Jesus viel mehr erkannt. Und Petrus hat ja mal sich so ausgesprochen: Wir haben alles verlassen. Aber du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Natürlich würden wir sagen, sie haben doch wirklich auch erlebt, was es bedeutet, ja ganz praktisch im Leben mit Jesus zu gehen. Sie haben seine Wunder erlebt. Sie haben erlebt, wie er mit Menschen umgegangen ist, wie viel Weisheit er besaß, einem jeden einzelnen Menschen zu begegnen, wie viel Hoffnung er Menschen gab, wie viel Freude ist sozusagen in der Nachfolge auch gewesen. Und so können wir aus dieser ganzen Beschreibung eigentlich entnehmen, in der Nähe ihres Meisters, da waren die Jünger sehr dankbar einerseits und sie fühlten sich stark. Weil er ging immer voran und wenn es irgendwo auch Schwierigkeiten gab, dann hat er auf eine wunderbare Art und Weise die Situation auch klären können. Was aber interessant war, wenn wir die Jünger beobachten, als der Herr Jesus sie immer wiederum auch auf seine Leiden vorbereitete, es ihnen ankündigte, haben sie ihn nicht verstanden. Ja, es kam ja sogar so weit, dass sie ihn davon abbringen wollten, diesen Weg auch zu gehen. An einer Stelle lesen wir, dass sie durchaus traurig waren über das, was er gesagt hat, aber so richtig verstanden haben sie es nicht. Und dann kam Karfreitag. Eine Situation, die, glaube ich, die Jünger, würden wir so sagen, auf einem völlig falschen Fuß erwischt hat. Sie mussten miterleben, wie einer unter ihnen, Judas, den Herrn Jesus verraten hat. Sie waren dabei gewesen, als der Herr Jesus von den Kriegsknechten gefangen genommen wurde, dass er dann zum Verhör auch gebracht wurde. Und sie waren doch einige Stunden davor so brennend für Christus gewesen. Und als Christus ihnen auch schon sozusagen prophezeit, wie das Ganze ausgehen wird, Dann hat ja Petrus felsenfest behauptet, Markus 14, Vers 31, auch wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Das Gleiche sagten sie alle. Und dann auf einmal persönlich zu erleben, wie sich das Blatt ja komplett irgendwie geändert hat. Ein paar Stunden später findet sich Petrus in der Lage, dass er dreimal Jesus verleugnete. Und ich glaube, ab dem Moment haben sie die Welt nicht mehr verstanden. In ihrem Inneren sind Hoffnungen zerbrochen. Sie haben es sich ganz, ganz anders auch vorgestellt. Und wisst ihr, es kam ja noch schlimmer. Jesus wurde vor den Hohen Rat geführt, er wurde gegeißelt und schlussendlich musste er ja den qualvollen Tod der Kreuzigung auch sterben. All das haben die Jünger überhaupt nicht begriffen. Dann sind hier bei uns in den Evangelien so manche Hinweise gegeben, wo die Nachfolger Jesu, glaube ich, persönlich eine ganz, ganz schwierige Zeit durchgegangen sind. Da denke ich besonders auch an die Frauen. Sie wollten ja Jesus noch die letzte Ehre geben und ihn einbalsamieren. Sie haben ganz genau gewusst, dass der Herr Jesus in ein Grab gelegt wurde. Und was sie aber irgendwie umhergetrieben hat, Mensch, aber vor das Grab wurde ja ein großer Stein gewälzt. Wie bekommen wir eigentlich diesen Stein weg? Das war ihre Sorge gewesen. Und dann wissen wir, dass nicht nur dieser große Stein für sie ein Thema war, sondern auf einmal haben sie mitbekommen, dass ja vor dem Grab auch noch Wachen stehen. Und das ist auch, meine Lieben, etwas ganz, ganz Besonderes auch. Seinen Jüngern, den Nachfolgern, ist es überhaupt irgendwie nicht bewusst gewesen in diesen schweren Tagen des Leidens, der Trauer, dass Jesus einmal auferstehen wird. Aber seine Feinde, sie haben ein viel, viel besseres Gedächtnis gehabt. Da lesen wir in Matthäus 27 von Vers 62, am nächsten Tag, der auf den Rüsttag folgt, kamen die Hohenpriester und Pharisäer zu Pilatus und sagten, Herr, uns ist eingefallen, dass dieser Verführer sagte, als er noch lebte, ich will nach 3 Tagen auferstehen. Darum befiehl, dass man das Grab sicher bewacht bis zum 3. Tag, damit nicht seine Jünger des Nachts kommen und ihn stehlen und zum Volk sagen, er ist auferstanden von den Toten. Und der letzte Betrug schlimmer wird als der erste. Pilatus sagte zu ihnen, da habt ihr die Wache, geht hin und verwahrt es, so gut ihr könnt. Sie gingen hin und sicherten das Grab mit der Wache und versiegelten den Stein. Ich bin überzeugt, dass diese Nachricht, dass das Grab jetzt nicht nur ja, mit einem großen Stein in dem Sinne verschlossen war, sondern dass auch nochmal die Wache vor dem Grab stand, das hat sich unter den Frauen herumgesprochen. Und hier kam eigentlich noch ein Schmerz hinzu, dass sie wahrscheinlich so empfunden haben, wie kann das sein? Wir wollten ja unserem Meister noch die letzte Ehre erweisen und jetzt bleibt uns auch das noch verwehrt. Weiter wird uns noch ein Umstand berichtet, dass an dem Sonntagmorgen ein starkes Erdbeben kam. Und diese Stelle, zumindest geht es mir so, habe ich bisher immer so, naja, wie man so sagt, Gott gegeben hingenommen. Ja, es war ein Erdbeben, als Jesus starb, ein Erdbeben, als er auferstand. Aber meine Lieben, lasst uns nochmal uns hineinversetzen in die Gemütslage der Menschen damals. Sie sind in ihrer Trauer, in ihrer Sorge. Sie wissen nicht, wie sie dieses Problem lösen sollen, jetzt in Bezug auf die Frauen. Und dann wird berichtet, es war ein starkes Erdbeben. Was passiert eigentlich bei einem Erdbeben? Ich glaube, es ist kein Grund wirklich, um freudig zu sein, dass man sagt, juhu, die Erde bebt. Wenn es hier heißt, ein starkes Erdbeben, dann hat es tatsächlich wahrscheinlich starke Schäden an Gebäuden gehabt. Menschen sind aus ihren Häusern herausgerannt. Sie haben irgendwo Zuflucht gesucht. Es war definitiv nicht wirklich diese andächtige Stille, nicht die Situation, wo jemand zu den Jüngern, zu den Frauen gekommen wäre und sie irgendwie getröstet hätte. Ja, sondern es kam irgendwie so ein Schlag nach dem anderen und sie mussten irgendwie damit ja fertig werden. Aber wisst ihr, trotz all dem sind drei Frauen zu dem Grab am Sonntagmorgen hingegangen. Da ist Maria, Magdalena, Maria, die Mutter des Jakobus und Salome. Und sie sind hingegangen und sie merken auf einmal, der Stein ist weg. Das hat sie wahrscheinlich mit einer ganz, ganz großen Verwunderung auch erfüllt. Und sie sehen dann die Engel, die ihnen berichten. Oder zuerst haben sie gesehen, er ist einfach nicht da. Er ist einfach nicht da gewesen. Und dann gehen sie zurück und verkündigen es auch den Jüngern. Und da heißt es so in Markus 16, Vers 10, dass dieser ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren, die trauerten und weinten. Die Frauen haben sich zum Grab aufgemacht, haben Jesus nicht gefunden. Sie gehen dann zurück und erzählen den anderen Jüngern und da heißt es so, sie trauerten und weinten. Und ich glaube, wir können uns in diese Gefühlslage hineinversetzen, was sie bewegt hat. Maria Magdalena, sie blieb aber am Grab stehen. Für mich ist es auch so besonders, was hat sie bewogen, hier stehen zu bleiben? Und da heißt es aber so, Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Wisst ihr, der Tod, dann all diese Begleiterscheinungen, diese Trauer, was sie überwältigt hatte. Und jetzt kommen sie hin, um ihn einzubalsamieren und er ist nicht mehr da. Wie soll man das Ganze verstehen? Wisst ihr, als die Frauen zu den Jüngern auch zurückgegangen sind, und ihn dann aber erzählt haben, weil ihnen dann auch die Engel ja erschienen sind, haben gesagt, geht hin, Jesus ist auferstanden, erzählt es seinen Jüngern. Und da heißt es aber so, und als diese hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie es nicht. Es ist wirklich interessant, ja. Jetzt auf einmal, wo der Herr Jesus sich Maria Magdalena auch ganz persönlich offenbart hat als der Auferstandene. Sie kommt zurück und sie erzählt es voller Freude, kann ich mir vorstellen. Jesus, er ist auferstanden. Sind die Jünger in tiefster Trauer? Und da heißt es einfach so, und sie glaubte nicht. Die Frage ist, wie hätten wir persönlich reagiert, wenn uns diese frohe Nachricht, ja, verkündet wäre, Jesus ist auferstanden? Hätten wir dieser Botschaft wirklich geglaubt? In Johannes 20 wird uns auch noch mal eine Situation beschrieben. Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden. Also sie haben nicht nur nicht geglaubt, sie hatten nicht nur tiefe Trauer gehabt, sondern sie haben auch Angst gehabt vor den Juden. So, wenn die Juden jetzt ihre Hand an ihren Meister gelegt haben, was wird jetzt eigentlich mit ihnen geschehen? Und sie haben sich, wie man so sagt, verbarrikadiert, die Türen fest zugeschlossen und sie hatten Angst gehabt. Und wisst ihr, mitten in dieser Situation heißt es in unserem Vers dann weiter, da kam Jesus und trat mitten unter sie und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite, da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Ach, meine Lieben, was haben die Jünger in diesen wenigen Stunden, Tagen ihres Lebens erlebt? Wir können sagen, von einer Gruppe von Menschen, die von Jesus so beschützt durchs Leben gingen, und dann auf einmal ist der Sturm sozusagen in ihr Leben eingebrochen und sie haben das Leben nicht mehr verstanden. Diese Angst vor anderen Menschen, dann vor allem auch diese Tatsache, was Petrus gemacht hat, dass er verleugnet hat, dass aber auch alle anderen geflohen sind von Christus. Das waren wahrscheinlich auch die Gefühle, wo sie sich selbst Vorwürfe auch gemacht haben. Sie haben definitiv die Welt nicht verstanden. Aber wisst ihr, genau in dieser Situation, weil Jesus uns an jeden Einzelnen ganz genau kennt, da geht Jesus sozusagen in den verschlossenen Raum hinein als Auferstandener und sagt, Friede mit euch. Friede mit euch. Für Seelen, die aufgewühlt waren, die weder ein noch aus wussten, kommt dieser Ausdruck Friede mit euch. Und meine Lieben, was hat tatsächlich die Jünger nun bewogen, zu glauben, dass Christus auferstanden auch ist? Und wisst ihr, auf einmal, da bin ich überzeugt, ist es ihnen wie Schuppen vor den Augen auch gefallen. Zum einen haben sie sich erinnert, natürlich, das wurde doch schon in dem Alten Testament auch prophezeit. Psalm 16, Vers 10, denn du wirst meine Seele nicht dem Tode lassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung auch sehe. Sie wurden erinnert, weiter, Mensch, Natürlich, er hat doch uns dreimal gesagt, dass er leiden wird, dass er sterben wird für die Sünden aller Menschen. Und die Botschaft war ja nicht zu Ende. Er hat ja damals auch gesagt, er wird auferstehen. Wirklich dreimal hat es Jesus ihnen gesagt. Und bis zu dem Zeitpunkt hatten sie es nicht verstanden und sich auch gar nicht erinnert gehabt. Und dann natürlich auch die Zeugnisse der einzelnen Menschen. Ob es die Maria Magdalena war, ob es die anderen Frauen auch waren, dann ist er Jesus Petrus persönlich auch begegnet. Dann lesen wir von den Emmaus-Jüngern, dass er ihnen, als sie unterwegs waren von Jerusalem in ihr Dorf Emmaus, und wie er ihnen dann auch begegnet ist. Und es ist so interessant, dass Jesus dann den Jüngern, so wie wir gelesen haben, begegnet ist. Durch verschlossene Türen ist er eingegangen. Er aß dann mit ihnen, er trank. Und wir müssen sagen, da wo die Jünger davor so voller Verzweiflung, voller Traurigkeit auch waren, und nach der Auferstehung, meine Lieben, möchte ich uns ein Vers lesen. Da heißt es in Apostelgeschichte 4, Vers 33, und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war bei ihnen allen. Mit großer Kraft haben die Jünger verkündet, den auferstandenen Jesus. Also ein komplett anderes Bild. Von der Traurigkeit zur völligen Gewissheit und Überzeugung. Wie geht es eigentlich uns persönlich, wenn wir diese, wie wir so sagen, diese alten Geschichten hören? Ich habe vor ein paar Tagen einen Artikel im Internet gelesen, ja, von ZDF. Das hat mich irgendwie, die Überschrift, etwas irritiert, und ich dachte, ich muss mal da weiterlesen. Da war die Überschrift: Ist Jesus wirklich gekreuzigt worden? Und ich dachte, es ist mal interessant, was die öffentliche Meinung zu diesem Thema auch sagt. Und der Schreiber, er geht dann darauf ein, dass er sagt, natürlich, also Historiker, sie arbeiten nach Grundsätzen, das Ganze darf ja nicht nur irgendwie von einer Person behauptet werden, sondern es müssen einfach unabhängige Quellen auch sein, mehrere sozusagen Hinweise, dass das Ganze auch stimmt. Und er geht dann darauf ein, sagt er natürlich, seine Anhänger, seine Jünger haben behauptet, dass er gelebt hat, dass er auch gestorben ist, dass er tatsächlich diesen furchtbaren Tod am Kreuz auch erleiden musste. Und dann geht er darauf ein, dass es natürlich auch außerbiblische Quellen gibt. Da gibt es den Geschichtsschreiber Flavius Josephus, der davon berichtet. Dann wird noch ein römischer Historiker Tacitus auch erwähnt. Und er kommt so ganz schlicht zu dem Ergebnis, zu dem Fazit. Natürlich, Jesus hat gelebt und Jesus ist gekreuzigt worden. Da dachte ich, schön, dass es so öffentlich auch gesagt wird. Aber was dann auch geschrieben wurde, da heißt es so, und was geschah aber danach? Und dann ist so ein Satz hier drin, da heißt es so, hier verlassen wir den Bereich wissenschaftlich gesicherten Wissens. Und über die Auferstehung wird nur, ja, werden so anderthalb Sätze berichtet. Es ist eine Behauptung, dass Christus auferstanden ist, aber das muss man dann schon persönlich auch glauben. Und meine Lieben, es ist doch tatsächlich so, dass Christus gekreuzigt worden ist, da gibt es überhaupt gar keine Zweifel, weil das für einen rational denkenden Mensch, wenn er so vorgeht, wie ich uns jetzt hier beschrieben habe, völlig nachvollziehbar ist. Mehrere Quellen, mehrere Menschen berichten, dieser Mensch, er hat gelebt und er ist dieses Todes gestorben. Also dann können wir sagen, natürlich, wir glauben daran. Aber meine Lieben, dass jemand auferstanden ist von den Toten, das geht, glaube ich, etwas weiter. Haben wir einen Menschen gesehen, der von den Toten auferstanden ist? Das ist nicht so leicht zu glauben. Meine Lieben, was interessant ist, dass der Herr Jesus zuerst Maria Magdalena erschienen ist und dann auch noch den anderen Frauen. Wisst ihr, wenn wir uns wiederum hier so in den Kontext, in die, das damalige Geschehen der Menschen auch hineindenken, dann war es damals so gewesen, wenn es, ich sag mal, bei einem Gericht um Zeugenaussagen ging, dann wurden Frauen als Zeugen nicht zugelassen. Weil man eben die Frauen nicht als glaubwürdig betrachtet hat. Und das Interessante ist, dass die Schreiber, dass die Zeugen der Auferstehung, seine Jünger und andere Menschen, dass sie tatsächlich berichten, dass der Herr Jesus zuerst den Frauen erschienen ist. Wie bringen wir das Ganze zusammen? Also wenn jemand zu der damaligen Zeit sehr glaubwürdig das Ganze rüberbringen wollte, dann hätte er die Frauen nie erwähnt. Er hätte irgendwelche Männer da eingebaut und irgendwelche Geschichten da erfunden, die wirklich für die damalige Zeit glaubwürdig erschienen. Aber das haben die wahrhaftigen Zeugen seiner Auferstehung nicht gemacht. Und meine Lieben, genau darin können wir so ein feines Detail wirklich der Glaubwürdigkeit der göttlichen Schrift auch bezeugen. Die Bibel, sie ist authentisch und sie ist absolut verlässlich, weil sie einfach zu den Tatsachen, die vielleicht, nicht nur vielleicht, also die zu der damaligen Zeit ganz komisch von den Menschen aufgenommen wurden, dann nimmt die Bibel keinen Umweg, sondern sie sagt ganz klar die Wahrheit. Und die Frage ist, meine Lieben, was bedeutet tatsächlich die Auferstehung des Herrn Jesus für uns, fast 2000 Jahre auch später? Nun, meine Lieben, keiner von uns war damals dabei gewesen. Und wenn wir überhaupt davon berichten wollen, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, dann müssen wir ganz persönlich das Ganze doch erfahren. Die Schrift sagt doch uns ganz klar und deutlich, dass der Mensch in Sünde geboren ist, dass die Sünde zu allen Menschen hindurchgedrungen ist und jeder Mensch muss sozusagen mit seinem Schöpfer Gott in Kontakt auch wiederkommen. Er muss diese Beziehung auch wiederum auch herstellen. Und es wird aber ganz klar berichtet von Menschen, die tatsächlich Christus erfahren haben, dass sie eine Umwandlung erlebt haben. Apostel Paulus, er sagt uns in 2. Korinther 5, Vers 17, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Es ist alles neu geworden. Das heißt, ein Mensch, der wirklich an Christus geglaubt hat, Gott hat seine Gesinnung, wir sagen sein Herz, sein Denken komplett auch verändert. Und natürlich, meine Lieben, nur solche Menschen, sie können jetzt auch von dem auferstandenen Jesus auch bezeugen. Und wisst ihr, wir können hier auf die Schriften sich auch berufen. So wie der Herr Jesus auch den Emmaus-Jüngern erschienen ist, da heißt es in Lukas 24, wie er ihnen dann erklärt, musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Wir dürfen uns auf die Schriften berufen und dann einfach aus den Schriften heraus auch einfach den Menschen auch erklären. Schau mal, schon in dem Alten Testament, viele Jahrhunderte davor, hat Gott eine Verheißung, eine Prophezeiung gegeben und sie ist nach so vielen Jahren auch in Erfüllung gegangen. Und es war ja nicht nur eine Prophezeiung gewesen, sondern so viele auch andere. Und trotz all der Umstände, meine Lieben, fällt es für uns Menschen so schwer, tatsächlich an die Auferstehung auch zu glauben. Apostel Paulus, er hat genau diesen Umstand aufgegriffen in 1. Korinther 15, von Vers 12 sagt er dann so: Wenn aber gepredigt wird, dass Christus von den Toten auferstanden ist, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe? Gibt es aber keine Auferstehung der Toten, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, dann ist also unsere Predigt vergeblich, dann ist aber auch euer Glaube vergeblich. Meine Lieben, nochmal auf den Punkt gebracht. Es reicht uns nicht aus, dass wir glauben an Christus. Ja, er ist auf unsere Erde gekommen, er hat uns so lieb gehabt, er hat sein Leben für uns gelassen, er ist für uns gestorben. Meine Lieben, wenn wir da aufhören würden zu glauben, dann sagt Apostel Paulus, dann ist eigentlich unser Glaube vergeblich. Wenn wir nicht an die Auferstehung der Toten glauben, dann ist unser Glaube an Christus völlig vergeblich. Meine Lieben, erst das ganze Bild, das macht Sinn. Das ist Gottes Plan mit uns Menschen. Christus kam auf unsere Erde aus Liebe zu uns. Er hat unsere Sünden auf sich genommen, ist stellvertretend für mich, für dich auch gestorben. Aber er ist auferstanden. Und er lebt und er sitzt zu Rechten seines Vaters. In dieser Botschaft, in dieser Aussage, da ist Kraft, meine Lieben. Wäre nur Christus im Grab geblieben, was für eine Message, was für eine Botschaft wäre das für die ganze Menschheit? Ein Mensch, der nur gestorben ist, aber Christus war ja viel, viel mehr als Mensch. Er war Gottes Sohn gewesen und darum hat sich, meine Lieben, gezeigt, die Kraft, die Macht Gottes, dass er einen Toten ja, zum Leben erwecken auch kann. Und nun, meine Lieben, es gibt so viele Zeugen seiner Auferstehung. Apostel Paulus, er geht in dem gleichen Kapitel 1. Korinther 15 nochmal auch darauf ein und ich möchte uns diese Verse auch jetzt lesen, denn er sagt so: Ich habe euch als erstes überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften, dass er begraben wurde und dass er am dritten Tag gemäß den Schriften auferstanden ist. Apostel Paulus bezieht sich immer sozusagen auf das Alte Testament, auf diese Schriften. Und dann führt er die Zeugen an und sagt, und dass Herr Kephas, das heißt den Apostel Petrus, von ihm gesehen wurde, danach von den 12, danach ist er von mehr als 500 Brüdern auf einmal gesehen worden, von denen die meisten heute noch leben, einige aber entschlafen sind. Danach ist er von Jakobus gesehen worden, danach von allen Aposteln. Zuletzt aber ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Wir wissen, dass Paulus auf einer Reise von Jerusalem nach Damaskus, dass Jesus ihm begegnet ist. Und meine Lieben, diese persönliche Begegnung mit Jesus braucht jeder Einzelne von uns. Es reicht nicht aus, dass wir so allgemein nur sagen, ja, also in der Bibel steht es drin und es wird wahrscheinlich schon stimmen, was die anderen auch gesagt haben. Dieser allgemeine Glaube erreicht nicht aus, sondern wir müssen persönlich daran glauben. So wie Paulus hier auch schreibt, zuletzt aber ist er von mir gesehen worden. Meine Lieben, Jesus Christus im Glauben wirklich zu sehen, dass er auferstanden ist. Das macht erst einen glaubwürdigen Zeugen aus. Wisst ihr, wir können von vielen Sachen irgendwie nachsprechen. Wir können in der Schule gewisse Dinge lernen, gewisse physikalische Gesetze lernen und sagen, ja, ich glaube schon, dass das Ganze funktioniert. Aber wisst ihr, das Gesetz der Schwerkraft werden wir erst dann richtig verstehen, wenn uns einfach ein Gegenstand aus den Händen gleitet und wirklich auf unseren Fuß fällt, dann sagen wir, oh, jetzt habe ich es wirklich verstanden. Wir müssen diese Dinge persönlich erleben, ansonsten sind wir völlig unglaubwürdig als Zeugen. Nicht umsonst sagt der Herr Jesus, als er dann auferstanden ist, seinen Jüngern auch begegnet ist, sagt er in Apostelgeschichte 1, auch Vers 8, bleibet auch in Jerusalem, und dann sagt er weiter, und ihr werdet Zeugen für mich sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Welt. Ihr werdet Zeugen sein. Man kann aber kein Zeuge sein, wenn man es nicht persönlich erlebt hat. Meine Lieben, wir können auf unterschiedliche Art Zeuge sein. Die eine Möglichkeit ist uns gezeigt worden, ihr werdet Zeugen sein. Es gibt eine andere Stelle, der Missionsbefehl, ja, wo uns ganz klar gesagt wird, geht hin. Geht hin in alle Welt und dann bezeugt, ja, dass Jesus Christus auferstand und macht die Menschen zu Jüngern. Das kann wirklich jemand tun, der glaubwürdig es persönlich erlebt hat. Aber wisst ihr, dieses Bezeugen, da hängt wirklich so viel zusammen. Ich möchte uns eine Aussage des Herrn Jesus aus Matthäus 10 von Vers 32 lesen. Da heißt es so, wer sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde ich mich auch vor meinem himmlischen Vater bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde ich auch vor meinem himmlischen Vater verleugnen. Diese Verse, die haben mich persönlich tief getroffen. Hier ist ja wirklich die Rede von Menschen, die in einer Beziehung zu Christus stehen. Es sind nicht Menschen, die nicht glauben. Ja? Es wird einmal die Situation erklärt, wer mich bekennt vor den Menschen, wer wirklich ein Zeuge von mir ist, zu dem werde ich mich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber nicht bekennt vor den Menschen, den werde ich von meinem Vater auch nicht bekennen. Oder er sagt es noch eindeutiger, der Herr Jesus, den werde ich verleugnen. Wer dann sozusagen einmal vor Gottes Thron stehen wird, wenn er ja am jüngsten Tag noch einmal kommen wird und die Menschen richten wird, und wenn dann jemand sagt, ja, ich bin auch ein Christ, dann wird Jesus fragen, hast du mich vor den Menschen bekannt? Und wenn es nicht der Fall ist, dann wird er sagen, Vater, ich kenne diesen Menschen nicht. Meine Lieben, Jesus zu bekennen, Jesus zu bezeugen, das ist keine Option. Das ist nicht nur eine Möglichkeit, dass wir sagen, ja, ich bin ein Christ, ich glaube auch daran, aber ansonsten ist es meine Privatangelegenheit. So funktioniert es nicht. Ja, sondern ein Zeuge der Auferstehung, er wird eigentlich ja so leben wollen, dass er zum einen ihn wirklich innerlich bewegt, Jesus zu bezeugen, zum einen aus Dankbarkeit für all das, was Christus für uns, für mich persönlich auch getan hat. Dass ich persönlich errettet bin, dass ich ewiges Leben erhalten habe. Bezeugen aus Dankbarkeit. Aber dann ist der zweite Grund, bezeugen aufgrund der tiefen Liebe zu Christus. Warum? Er hat mich persönlich gerettet und darum möchte ich diese frohe Botschaft der Auferstehung anderen Menschen nicht vorenthalten. Ich gehe aus Liebe wieder heraus zu anderen Menschen und bringe diese Botschaft auch weiter. In dem Liederbuch Evangeliumsklänge, da gibt es ein Lied, das ja, mir persönlich auch so gefällt. Da heißt es so, von meinem Heiland erzähl ich gern. Er ist mein Leben, mein Morgenstern. Wie können wir von diesem Heiland gern erzählen? Ja, nur dann natürlich, wenn wir glaubwürdige Zeugen seiner Auferstehung geworden sind. Und dann ist es so ganz natürlich für uns, ja, dass wir gerne von ihm auch den Menschen erzählen. Aber meine Lieben, wir sollten nicht nur Zeugen sein, dass Christus auferstanden ist, dass wir von unserer persönlichen Erfahrung der Gotteskindschaft bezeugen, sondern wir wollen von Gottes Bekennen in unserem Alltag den Menschen berichten. Markus 12, Vers 27 heißt es so, Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Und wenn wir sagen, wir sind mit Christus auferstanden und Christus aber in unserem Leben nicht erleben, keine Erfahrungen mit ihm machen, dann stimmt etwas nicht in unserem Leben. Und meine Lieben, das sollte eigentlich wirklich tagtäglich dieser Gedanke sein, Herr, lass mich so nahe mit dir leben, dass ich ja, deine Gnade, deine Barmherzigkeit, deine Führung in meinem Leben den Menschen Tag für Tag verkündige. Denn Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden, die aus Gott Leben empfangen auch haben. Und darum, meine Lieben, haben nicht nur andere Menschen, ja, Christus erlebt, dass er auferstanden ist, dass sie Zeugen seiner Auferstehung waren, sondern Jesus ladet einen jeden Einzelnen von uns ein, Zeuge seiner Auferstehung zu werden. Ein jeden Einzelnen von uns. Und wenn wir dann Zeuge geworden sind, dann heißt der Auftrag, hinauszugehen und diese frohe Botschaft den Menschen weitergeben. Gott segne einen jeden Einzelnen von uns. Amen.